danken dir, dass wir uns jetzt auf dich, die Sonne, ausrichten dürfen. Bitte bescheine du uns jetzt so, dass alles andere als Schatten hinter uns fallen muss und wir ganz Ohr und ganz mit offenem Herzen hören können. Danke, Herr, dass du da bist und Gnade gibst zum Reden und zum Hören. Amen. Von Elisabeth und Gerhard Schnitter gibt es ein Lied, das genau dieses Thema aufnimmt. Wir werden das heute zweimal singen. Lasset uns aufsehen auf Jesus. Sie finden den Text an der Wand. Aufsehen auf Jesus. Was für Auswirkungen hat das in unserem oft turbulenten Alltag? Aufsehen auf Jesus, was bewirkt es? Ich möchte mit Ihnen praktisch durch die ganze Bibel reisen heute. Unter dieser Frage. Und die erste Stelle hatten wir vorher schon von Schwester Renate Steinberg. Aufsehen auf Gott, Aufsehen auf Jesus, erquickt. So heißt es tatsächlich in der alten Luther-Übersetzung von 1912. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Wir kennen vielleicht die andere Übersetzung mehr, die werden strahlen vor Freude. Erquicken ist ja ein Wort, das wir heute nicht mehr so oft benutzen. Wir kennen vielleicht noch quick, lebendig und wissen, was damit gemeint ist. Aber wenn man das Wort etwas abklopft, dann findet man erquicken, etwas lebendig machen, munter machen, wiederbeleben, erheitern, aufgerichtet werden, zurechtgebracht werden, frisch machen. Im Griechischen ist das noch ein bisschen umfassender. Da heißt es ausruhen lassen, Ruhe geben und dann so in allen körperlichen Bereichen etwas zu trinken, dem Durstigen. Kann man sich auch gut vorstellen, wenn einer so richtig ermattet ist. Ruhe dem Müden, Genesung dem Kranken. Und ganz gut vorstellbar ist die arabische Bedeutung. Ein Kamel knien lassen. Wenn ein Kamel so seine vielen Kilometer hinter sich hat und jetzt ausruhen darf und trinken, 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 dann muss es sich hinknien und wird erfrischt. Wie oft kommen wir uns vor wie gelähmt, gedrückt, unfähig zu jeder Handlung, der Schwung fehlt. Da hinein gilt, welche auf ihn sehen, die werden erquickt, lebendig gemacht, wiederbelebt, aufgerichtet, erheitert, zurechtgebracht. Oder wie es in einer Umschreibung heißt, bisschen anders formuliert, Psalm 69, Vers 33, die Gott suchen oder die sich auf Gott ausrichten, denen wird das Herz aufleben. Die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben. Auf der Suche nach Erquickung in der Bibel habe ich eine überraschende Entdeckung gemacht. Im längsten Psalm unserer Bibel, was ist das? Psalm 119, das Loblied auf das Wort Gottes, kommt 10 oder 11 Mal der Begriff erquicken. Sie können sich ja zu Hause mal den Psalm vornehmen und alle Erquickungsstellen anstreichen. Erquicke mich nach deinem Wort, erquicke mich auf deinem Weg, erquicke mich in deiner Gerechtigkeit, erquicke mich durch deine Gnade und so weiter. Nehmen Sie sich mal diesen Psalm vor und suchen Sie die Erquickungen in Psalm 119. Und wie oft haben wir es sicher schon alle erfahren, wie ein Wort Gottes direkt hineingesprochen hat in eine schwierige Situation, uns wiederbelebt, aufgerichtet und ermutigt hat. Bei Jeremia lesen wir, er erquickt die müde Seele im Staube. Kann man sich richtig vorstellen, wenn einer so richtig im Staub liegt, wie der Elia da in seiner Wüste, gell? Aber gehen wir nochmal zurück zu unserem Psalm 34. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt. David hat diese Erfahrung in Psalm 34 festgehalten. Und wenn Sie den Psalm im Zusammenhang lesen, dann merken Sie, das ist jetzt kein Psalm für ein sonniges Höhenerlebnis. Im Vers davor ist von Furcht die Rede. Psalm 34, Vers 5, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Da gibt es also was, vor dem ich Angst habe. Und im Vers drauf, in Vers 7, als einer im Elend rief, hörte der Herr. Elend, Not, Furcht sind die Situationen, in denen David das erlebt hat, dass Gott ihn erquickt hat. Da hinein greift Gottes Erquickung. Das hat David ganz persönlich erfahren und daraus zieht er nun die Folgerung, die allen gilt: Schaut auf ihn. Der Ausleger Delitzsch sagt: Wer das tut, dessen Angesicht spiegelt das Gnadenantlitz Gottes. Wer Jesus anschaut, dessen Antlitz spiegelt das Gnadenantlitz Gottes, so wie die Sonnenblume ein Stück weit ein Abbild der Sonne ist. Dadurch kommt himmlische Energie in unser irdenen Alltag. Wir kennen alle den Heilandsruf aus Matthäus 11, 28. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ganz parallel zu Psalm 34, mühselig, beladen, die brauchen Gottes Erquickung. Gehen wir eine Ecke weiter. Aufsehen auf Gott, auf Jesus, bringt Gottes Allmacht in unsere Ohnmacht. Aufsehen zu Gott, zu Jesus, bringt Gottes Allmacht in unsere Ohnmacht. Jesus hat uns das selbst in seinem irdischen Leben vorgemacht. Die Bedrängnis war groß. 5000 Männer hatten den ganzen Tag über zugehört. Nun knurrten die Mägen. Doch der nächste Ort war weit. Außerdem hätte ihr Geld nicht gereicht. 5 Brotfladen und 2 Fische war alles, was sie aufzuweisen hatten. So lesen wir es in Johannes 6, Vers 5 bis 15. Und in Vers 9 sagen die Jünger: Was ist das unter so viele? Aber sie legen das Wenige in Jesu Hände. Und dann lesen wir, und das wird in der Parallelstelle noch deutlicher, in Matthäus 14, Vers 19, Jesus nahm die 5 Brote und 2 Fische, blickte zum Himmel auf, dankte, brach's und gab's den Jüngern, und es reichte für alle. Wie viel war noch übrig? 12 Körbe voll, für jeden Jünger einen, ne? Die Mithelfenden kommen nicht zu kurz. Mein Weniges, mein Bisschen, mein Nichts, mein Unvermögen muss ich nicht ängstlich hüten. Ich darf es Jesus in die Hände legen, vertrauend zu ihm aufschauen und von ihm erwarten, dass er in meine Unmöglichkeiten seine Möglichkeiten hineinlegt. Ich frage mich bei dieser Geschichte immer wieder neu, was das wohl für den Jungen bedeutet hat, dessen Vesper das war, 5 Brote und 2 Fische, wo er nachher gesehen hat, die sind alle satt geworden von dem, was ich Jesus gegeben habe. Wahrscheinlich kennen viele von Ihnen den Pfarrer Philipp Friedrich Hiller. 1699 bis 1769 hat er gelebt und war lange Zeit als Pfarrer in Steinheim bei Heidenheim tätig, und mit stark 50 Jahren verlor er im Pfarramt seine Stimme. Von ihm stammen folgende Verse: Wenn wir von Tag zu Tagen, was da ist, überschlagen und rechnen dann die Menge, so sind wir im Gedränge. Doch wenn wir voll Vertrauen ihm auf die Hände schauen, so nähret aller Wegen uns sein geheimer Segen. Wie dieses mag geschehen, das kann man nicht verstehen. Allein man sieht am Ende, es ging durch Gottes Hände. Gehen wir weiter. Aufsehen auf Gott, auf Jesus. Ein dritter Gedanke, nimmt die Furcht. Aufsehen auf Gott, zu Gott, Aufsehen zu Jesus, nimmt die Furcht. Da lagen sie, diese drei Jünger, auf ihrem Angesicht und fürchteten sich sehr. Was sie soeben erlebt hatten, war so unvergleichlich gewaltig. Sie hatten Jesus, ihren Herrn, sehen dürfen in bisher nie gekannter Klarheit. Mose und Elia, diese beiden alttestamentlichen Zeugen, waren erschienen und hatten den Christusweg ans Kreuz bestätigt. Und dann hatten sie auch noch die Stimme des Vaters vernommen: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Das war zu viel für diese Männer. Wir lesen diesen Bericht in Matthäus 17 und da heißt es in den Versen 6 bis 8, sie fielen auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Die plötzliche Begegnung mit der himmlischen Welt hat bei allen, die das erlebten, Erschrecken und Furcht ausgelöst. In den nächsten Monaten kommen wir wieder vermehrt an die Weihnachtsgeschichte. Auch als der Engel zur Maria kam, sagte er: Fürchte dich nicht, Maria. Oder die Hirten auf den Feldern: Fürchtet euch nicht. Ein Simon Petrus hat es ganz persönlich erlebt: Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagt: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fischen. Ja, das Erschrecken über unseren Zustand und das Erkennen, so eine bin ich, das kann uns zuweilen schon in Angst und Schrecken versetzen. Aber es kann auch sein, dass uns ganz andere Dinge in Angst und Furcht versetzen, sodass wir am liebsten den Kopf in den Sand stecken und nichts mehr hören und nichts mehr sehen wollten. Dass wir am Boden liegen wie diese Jünger. Und in diese Situation hinein lesen wir die Worte: Und Jesus trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Fürchtet euch nicht. Was mochten diese Worte bei ihnen ausgelöst haben? Beziehen wir es ruhig auf unsere Situation. Was ist der Grund unserer Angst und Furcht, unseres Niedergeschlagenseins? Da hinein spricht Jesus: Jetzt in diesem Augenblick sein, fürchte dich nicht. Es gibt ja Prediger, die sagen: Fürchte dich nicht, steht 365 Mal in unserer Bibel. Ich muss gestehen, ich habe es nicht nachgezählt. Aber allein schon dieser Gedanke, finde ich, der hat was ganz Schönes. So oft steht das in unserer Bibel. Und dieses fürchte dich nicht, das sagt der, der jeder Lage, und sei sie noch so verstrickt und undurchsichtig, gewachsen ist. Erinnern Sie sich noch an den Anfang der Corona-Geschichte? 16. März 2020, der erste Tag, an dem die Schulen geschlossen waren. Wissen Sie, was da in der Losung stand? Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Auch für die Corona-Geschichte gilt es. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten. Behalten wir das im Blick. Er ist der Allerhöchste. Er muss nie sagen: Dafür bin ich nicht kompetent. Das übertrifft mein Vermögen. Uns ganz persönlich gilt dieses Fürchte dich nicht. Und dann schlagen diese drei Jünger die Augen auf und schauen. und schaue noch einmal und schaue noch einmal. Der himmlische Glanz ist weg. Mose und Elia sind weg. Die himmlische Stimme ist nicht mehr zu hören. Sie sahen niemand als Jesus allein. Wie nötig haben wir das immer wieder, dass alles andere ausgeblendet wird und wir wieder ein großes Bild von Jesus haben. Wie nennt man das heute? Wir müssen ihn neu fokussieren, in den Fokus nehmen und anderes ausblenden. Nicht die Riesen anschauen, nicht die Nöte und Probleme, die sich wie Berge erheben, sondern ein Stockwerk höher schauen. Kennen Sie den Anfang von Psalm 121? Vielleicht können wir gerade mal miteinander sagen, tut uns gut. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, manchmal gibt es Berge, die uns Angst machen. So Riesenberge. Aber wir dürfen noch ein Stockwerk höher schauen zu dem Herrn, der Himmel und Erde auch diese Berge geschaffen hat. Ich freue mich so, dieser Psalm ist in dieser Senioren-Schwestern-Wohngemeinschaft, in der ich jetzt in Königsfeld bin, so ein bisschen zu unserem Jahrespsalm geworden. Und wenn wir ihn mal vergessen, dann erinnert mindestens einer dran, wir haben noch nicht unseren Psalm gebetet. Der lohnt sich wirklich auswendig zu lernen. Schwestern mit weit über 80 Jahren können ihn von vorne bis hinten. Können Sie nachmachen. Ein Stockwerk höher schauen oder wer es lieber musikalisch hat, vielleicht legen Sie heute Abend noch mal auf, hebe deine Augen auf. An der Stelle können wir auch einen Schwenk hinüber machen zur Apostelgeschichte 4, zu der jungen Gemeinde in Jerusalem. In Apostelgeschichte 4 wird uns berichtet, wie Petrus und Johannes eine Nacht im Gefängnis zugebracht haben und dann vor dem Hohen Rat verhört wurden und mit einem Redeverbot weggeschickt wurden und zu den Ihrigen, zu denen kamen, die sicher auch für sie gebetet hatten, zu den Glaubensgeschwistern. Und denen erzählen sie, was ihnen widerfahren ist. Und nun hätten sich die Brüder und Schwestern recht aufregen können über diesen Hohen Rat, über diese Ungerechtigkeit, über dieses Redeverbot. Nein, wissen Sie, wie es weitergeht? Apostelgeschichte 4, Vers 24, als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde, das Meer und alles, was darinnen ist, gemacht. Herr, du, das war ihre Antwort. Das darf auch unsere Antwort bleiben, sein und immer neu werden. Ein Stockwerk höher schauen. Unser Blick soll sich auch nicht an schwierigen Menschen festsaugen, wie sie hätten sagen können, ja, ja, die hohen Priester, der Hohe Rat, das war einfach nicht recht. Oder überhaupt den Blick abschweifen auf andere. Ich muss noch zu einem anderen Beispiel gehen. Johannes 21 sind ja fast die letzten Verse vom Johannesevangelium, aber deshalb auch besonders wichtig und nachdrücklich. Da ist ein Simon Petrus, gerade wieder in die Spur gestellt. Dreimal hat er gehört, weide meine Schafe, hüte meine Lämmer, weide meine Schafe. Und dann bleibt sein Blick nicht in der Spur. Er linst nach rechts oder nach links und sieht da hinter sich den Johannes Und dann heißt es in Johannes 21, 21, wieder so eine Stelle, die man sich gut merken kann, 21, 21. Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? Und Jesus sagt: Folge du mir nach. Was geht's dich an? Wie mein Weg mit dem anderen aussieht. Folge du mir nach. Ich habe meinen persönlichen Weg mit dir und ich habe meinen persönlichen Weg mit Johannes. Was geht's dich an? Folge du mir nach. Oder noch eine Hebräerstelle, Hebräer 3, Vers 1. Darum betrachtet Jesus. Ich habe die Stelle in verschiedenen Übersetzungen nachgeschlagen und bei Schlachter heißt es: Heftet euren Blick fest auf Jesus. Jetzt nehme ich das mal ganz praktisch, wie die Hausfrauen das tun, wenn sie mit Nadel und Faden arbeiten. Wenn man was Diffiziles nähen will, dann ist es gut, wenn man es vorher heftet, dann verrutscht es nicht, ne? Heftet euren Blick auf Jesus. Näht ihn richtig fest, immer wieder, wenn er abrutschen will. Heftet euren Blick auf Jesus. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Aufsehen auf Gott, Aufsehen zu Jesus verwandelt. Verwandelt in sein Bild. 2. Korinther 3, Vers 18, ich zitiere jetzt nach der Übertragung von Christa von Fiban: Ihn anschauend werden wir verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ihn anschauend, sagen wir heute auch nicht mehr so, aber wir können sagen, während wir ihn anschauen. Indem wir ihn anschauen, indem wir Jesus anschauen, uns mit ihm beschäftigen, ihn immer besser kennenlernen, werden wir verwandelt in sein Bild, ihm ähnlicher. Jede intensive Begegnung mit Jesus prägt uns. Kam auch vorher in dem Lied, wir singen es nachher nochmal. Der Blick auf Jesus prägt uns. Gestaltet uns um. Wir wissen das aus der Pädagogik. Umgang prägt. Nicht immer muss sich die Situation, in der wir stehen, ändern. Wir selber haben Veränderung nötig. Ich habe mich da erinnert an die alttestamentliche Hannah in 1. Samuel 1, Vers 18. Wie erlitt sie das jährliche Opferfest, wenn die ganze Familie kam und Peninas Kinder ja wieder größer geworden waren. Sie kennen das ja von der Verwandtschaft. Ja, und dein Kleinster ist jetzt auch schon aus den Windeln und der Größte, ja, der hat jetzt bald schon Bar Mitzwa und wie das da einfach so ging. Die Kinder waren im Mittelpunkt. Das ist ja oft so der Inhalt von so Verwandtschaftsgesprächen. Und der Hanna war das so schwer, dass es ihr sogar den Appetit verschlug. Wir lesen in 1. Samuel 1, Vers 7, dann weinte Hanna und aß nichts. Kennen Sie Situationen, in denen es Ihnen den Appetit verschlägt? Da geht nichts mehr. Aber jetzt wählt Hannah die Flucht nach vorn. Sie vergräbt sich nicht in ihrem Erleiden, sondern sie geht zur Stiftshütte, soweit sie als Frau kann. Und dort schüttet sie ihr Herz vor Gott aus. Sie wissen, sie wird dann sogar vom hohen Priester missverstanden und so weiter. Und doch darf er ihr zusprechen, 1. Samuel 1, Vers 17, Geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Und dann geht diese Hannah zurück zu der Tischgemeinschaft, zurück zu ihrem Mann Elkanah, zurück zu Peninna und ihren Kindern. Und was lesen wir? Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Auswirkung bis ins Körperliche. Gehen wir wieder zur Ausgangsstelle zurück. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Das hat Auswirkungen bis ins Körperliche hinein. Und noch ein letzter Gedanke. Aufsehen auf Gott, Aufsehen zu Jesus gibt Kraft zum Durchhalten. Gehen wir nochmal in die Apostelgeschichte hinein. In Apostelgeschichte 7, dort ist von Stephanus die Rede. Stephanus, der erste Märtyrer in der Apostelgeschichte. Sie knirschten mit den Zähnen. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 7, Vers 55, er aber, voll Heiligen Geistes, sah zum Himmel auf, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Stephanus in dieser Situation des äußersten Ausgeliefertseins schaut auf, blickt empor, sieht den offenen Himmel und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Im Verhör, im Prozess von Jesus sagt Jesus selber, ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten Gottes. Ich finde das so stark hier. Soll ich es etwas einfach sagen? Es hat den erhöhten Jesus nicht auf seinem Stuhl festgehalten. Er musste aufspringen und seinem Blutzeugen entgegengehen. Jesus zur Rechten Gottes stehen, um Stephanus zu empfangen. Stephanus hat hier den Durchblick. Er schaut nicht auf die, die die Steine aufheben. Er schaut auf zum Himmel und sieht Jesus zur Rechten Gottes stehen. Er hatte den Durchblick. Auch wenn heute viele um uns herum, auch viele Christen in unseren Gemeinden und Gemeinschaften auf das schauen, was sie runterzieht, was Sorgen bereitet, was lähmt und betrübt, vielleicht auch viele Politiker, Wirtschaftsleute, wir wollen im Gegensatz zu unserer Umgebung stehen, uns darin üben, unseren Blick zu richten auf unseren großen Herrn. Lasset uns aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist und bleibt der Herr. Führen wir es uns nochmals vor Augen. Aufsehen auf Gott, auf Jesus, erquickt, jetzt im vollen Sinne. Aufsehen auf Gott, auf Jesus, bringt Gottes Allmacht in unsere Ohnmacht. Aufsehen auf Gott, auf Jesus, nimmt die Furcht. Aufsehen auf Gott, auf Jesus, verwandelt in sein Bild. Und Aufsehen auf Gott, auf Jesus, gibt Kraft zum Durchhalten. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt so einen Blick tun durften in diese Auswirkungen auf unser Leben, wenn wir unseren Blick zu dir emporheben. Danke, Herr Jesus, dass du uns in unserem Alltag immer wieder daran erinnern kannst, dass wir nicht uns ablenken lassen von dem, was rechts und links zu sehen ist, was wir im Fernsehen oder in den Zeitungen lesen, sondern dass wir unseren Blick zu dir emporheben, der du der Anfänger und der Vollender bist. Herr, so kennst du die Herausforderungen der neuen Woche, die vor uns liegen, und wir danken dir, dass wir an jedem Tag, in jeder Stunde ganz einfach unseren Blick zu dir emporheben dürfen, zu dir, dem Allerhöchsten, der auch unsere Sache zum guten Ende führt. Du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, so dunkel jetzt dein Weg, o Heilger, ist. Drum hört der Glaub nie auf, zu dir zu flehen. Du tust ja über Bitten und Verstehen. Amen. Darum lasset uns aufsehen auf Jesus. Und jetzt singen wir dieses Lied nochmal, damit sich's bei Ihnen ein bisschen verfestigt. Jetzt können Sie das Feste üben in dieser Woche, immer wieder alleine und gemeinsam aufsehen zu Jesus. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Restsonntag und eine gute neue Woche.